Hanse Krone geklaut, dem Hanse Krone geklaut, dem Wilhelm, dem Domen, dem Oberjanoden, dem Hanse.
November 1918, Lichtreichstag, schon in Morgenstunden einem großen Heerlager. Da stürmte ein Haufen von Arbeitern und Soldaten in den Saal, gerade auf unseren Tisch zu. 50 Menschen schrien zugleich: Scheidemann, kommen Sie mit uns. Philipp, du musst raustreten. Ich wehrte ab. Ach, wie viel hatte ich schon reden müssen. Du musst, wenn Unheil verhütet werden soll. Draußen stehen Tausende, die verlangen, dass sie reden. Scheidemann, komm schnell. Vom Schlossbalkon aus redet Liebknecht. Na, wenn schon. Nein, kommen Sie mit. Du musst reden. Dutzende redeten auf mich ein, bis ich mit ihnen ging.
Eine Zeit in Chaos, in Spontaneität, ausgerufen dadurch, dass niemand erwartet hatte, dass der Kaiser so ohne weiteres zurücktreten würde und auch noch das Land verlassen würde, so dass niemand vorbereitet war auf die nun anstehenden Fragen der Neuordnung des Reiches, des Anschlusses, der Kontinuität. Und da war nun die Berliner Konstellation ganz besonders von betroffen, weil hier nun die Residenzstadt war und die zuständigen Organe ihren Sitz hatten.
Wer hat ihm die Krone geklaut? Wer hat ihm die Krone geklaut? Der Ebert, der Helle, der Sattler, Geselle.
Die politischen Lieder waren natürlich sofort auch darauf ausgerichtet, wie geht es jetzt weiter und welche Situation herrscht jetzt vor. Das war das eine. Dann ist das andere natürlich diese Blödeleien, die dann einsetzen, weil man einfach den Krieg und alles satt hatte. Man wollte anfangen zu leben, man wollte wieder lustig sein.
Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Prinz Max von Baden hat sein Reichskanzleramt dem Abgeordneten Ebert übergeben. Arbeiter und Soldaten, seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst. Unerhörtes ist geschehen. Große und unübersehbare Arbeit steht uns bevor. Alles für das Volk, alles durch das Volk. Nichts darf geschehen, was der Arbeiterbewegung zu Unehre gereicht. Seid einig, treu und pflichtbewusst. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue! Es lebe die Deutsche Republik.
Dem Hanse de Krone geklaut, dem Hanse de Krone geklaut, dem Wilhelm, dem Doben, dem Oberjanoden.
Berlin, Anfang des Jahres 1919. Der Krieg ist vorbei. Der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann, der spätere Reichsministerpräsident, hatte im November des Vorjahres die Republik ausgerufen. Eine neue Zeit sollte beginnen. Aber der Weg in die Demokratie ist mühsam. Über 150 Menschen sterben im Spartakusaufstand, der von USPD und KPD initiierten Massendemonstration Berliner Arbeiter.
Die entscheidenden Auseinandersetzungen, die fanden hier in Berlin im Seidhofsviertel statt, also in dem Fall in der Schützenstraße.
Der Fotohistoriker Enno Kaufold zeigt auf ein Bild, auf dem sich bewaffnete Aufständische verschanzen. Willi Römer, Pressefotograf und damals gerade aus dem Krieg zurückgekehrt, hat es geschossen. Ihm sind schonungslose und ungeschönte Bilddokumente jener Zeit zu verdanken.
Und in dem Fall war Willi Römer mit seiner Kamera, und wir reden nicht von Kleinbildfotografie, sondern der Mann geht mit einer großen Kamera, 13, 18, die man auf 1000 Meter Entfernung sehen kann, geht er in dieses Kampfgeschehen. Wenn Sie mal auf diesen Eingang hier hinten achten, das ist ein MG aufgebaut, und er rennt auch da über die Straße, gibt sich dann der Gefahr hin, dass er eventuell da irgendeinen Querschuss mit abbekommt. Also so gesehen hat er sich richtig ins Kampfgeschehen hineinbewegt. Und wir haben im Prinzip eben nur diese wenigen Aufnahmen, die uns zeigen, wie das damals ausgesehen hat.
Es steht heute noch das Verlagshaus von Rudolf Mosse in der Jerusalemer Ecke Schützenstraße. Der Sandsteinbau mit der damals revolutionären runden Ecke des Architekten Erich Mendelssohn beherbergt heute unter anderem die Deutschlandzentrale des Mineralölkonzerns Total.
Am 12. Januar wird der Spartakusaufstand niedergeschlagen. Drei Tage später werden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht von rechten Freikorps ermordet. Es bleibt politisch unruhig.
Als ich zur Fahne fortgemischt von hinten und von vorn, hat diese herzlich mich geküsst von hinten und von vorn. Mit Bänder meinen Hut geschmückt von hinten und von vorn und weinend mich ans Herz gedrückt von hinten und von vorn.
Viele der über 1,7 Millionen Berliner haben genug von Monarchie, Krieg und Straßenschlachten. Sie erkämpfen sich den Alltag und das Leben zurück. In sehr kleinen Schritten. Dazu gehört die Musik.
Also Friedrich Holländer, Werner Richard Heimann, Bein ist Trumpf von Werner Richard Heimann, wo es wirklich darum geht, dass dann die Männer aus dem Krieg zurückkommen und denen fehlt ein Bein.
Evelyn Förster, Schauspielerin und Chansonette, bezeichnet sich selbst als forschende Sängerin.
Denen fehlt ein Bein, aber die wollen gern tanzen gehen. Ja, und darüber gibt es dann Chansons.
Es ist eine unruhige Zeit. Aber Magistrat und Verwaltung von Berlin funktionieren. Man arbeitet auf einen Tag von großer Bedeutung hin. Am 1. Oktober 1920 tritt das Groß-Berlin-Gesetz in Kraft. Eingemeindet werden Lichtenberg, Schöneberg, Charlottenburg, Spandau, Neukölln, Wilmersdorf und Köpenick. Außerdem 59 Landgemeinden und 27 Gutsbezirke.
Ja, es ist für Berlin die ganz große Zeit,
sagt Ralf Rüdlewski, Politikwissenschaftler und Berlin-Forscher.
Es ist also überhaupt vielleicht der wichtigste Einschnitt in der jüngeren Geschichte der Stadt. Man kann darüber streiten, ob nur 1990 die Stadtvereinigung nicht noch ein größerer Einschnitt war. Aber ich meine, 1920, das Groß-Berlin-Gesetz, ist in gewisser Weise wichtiger, weil es die Stadt völlig neu planen lässt, politisch, ökonomisch, sozialstrukturell und eben auch in seinen äußeren Formen, Straßenbau, Wohnungsbau.
Die Einwohnerzahl verdoppelt sich auf 3,8 Millionen. Die Fläche vervielfacht sich sogar von 66 auf 878 Quadratkilometer. Berlin ist zwischenzeitlich die drittgrößte Stadt der Welt. Von den goldenen 20ern kann keine Rede sein. Die Regierung lässt Geld drucken, um die horrenden im Versailler Vertrag festgelegten Reparationszahlungen leisten zu können. Es kommt zur Inflation. Im November 1923 kostet ein Laib Brot 80 Milliarden Mark. Dennoch vergeht den Berlinern nicht der Spott.
Dann kamen dann solche Sachen auch, wir versaufen unser Oma ihr klein Häuschen und sowas. Also die Leute oder beziehungsweise diejenigen, die Lieder und Chansons geschrieben haben, haben sich natürlich immer an diesem aktuellen Tagesgeschehen orientiert. Das war ganz einfach so.
Schließlich kann der Inflation mit der Einführung der Rentenmark Einhalt geboten werden. Die Wirtschaft konsolidiert sich. Berlin entwickelt sich zur viertgrößten Industriestadt der Welt. Firmen wie Borsig und Knorr Bremse, vor allem aber Siemens und AEG prosperieren. Gleichzeitig erlebt die Kultur auf allen Ebenen einen enormen Auftrieb. Ralf Rüdlewski.
Den kulturellen Sektor kann man gar nicht hoch genug hier ins Spiel bringen, insofern als er im Grunde das kreierte, was wir heute Massenkultur nennen. Film mit der UFA fand sein Zentrum in Deutschland in Berlin. Kabarett wurde in Berlin entwickelt. Revue wurde in Berlin entwickelt. Radio wurde von Berlin aus entwickelt für das ganze Deutsche Reich.
Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin, im Voxhaus, auf Welle 400 Meter.
Aus dem Voxhaus, unweit des Potsdamer Platzes, ertönt die erste Rundfunksendung.
Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungs-Rundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt.
Die schöne Adrienne, die Radio hat eine Hochantenne.
Der regelmäßige Sendebetrieb beginnt. Es ist nach einigen Experimenten auf dem Königs Wusterhausener Funkerberg südlich von Berlin die Geburtsstunde des Radios.
Über die ersten Detektorenempfänger kommen jetzt die ersten Lautsprecher auf. Es gibt die erste große Messe, die Rundfunkmesse. Dann 26 wird der Funkturm fertiggestellt. Mit anderen Worten, die Sprache als Medium gewinnt an Bedeutung. Es geht nicht mehr um die Sprache nur im Theater oder auch im Alltag, sondern jetzt geht es darum, in dem Medium Rundfunk über einen großen Kreis von Zuhörern bestimmte Informationen einschließlich der Unterhaltung zu verbreiten. Und es wird also gesprochen und es wird Musik verbreitet. Und das ist natürlich auch eine wichtige Quelle, um zu verstehen, wie diese Mechanismen der Gesellschaft funktionieren. Es geht also letztlich darum, dass alle partizipieren oder weite Kreise partizipieren.
Potsdamer Platz. An der Stelle des 1971 gesprengten Vox-Hauses steht heute der 25-geschossige Neubau des Architekten Hans Kollhoff. Dessen rostfarbene Klinker sollen an die Frühzeit der amerikanischen Hochhausarchitektur erinnern. Auf dem in den 90ern völlig neu gestalteten Areal des Potsdamer Platzes entstand auch eine Vox-Straße. Nur ist die 150 Meter entfernt vom Standort ihres historischen Namensgebers. Auch auf einen Hinweis auf das frühere Vox-Haus wurde verzichtet.
Auch die Berliner Zeitungslandschaft erlebt ihre Blüte. Neben den konservativen Blättern gibt es die Liberalen, die Vossische Zeitung oder das Berliner Tageblatt. Tucholsky und Kästner schreiben in der Weltbühne. An die Proletarier wendet sich die Arbeiter Illustrierte Zeitung. Einige Blätter erscheinen bis zu viermal am Tag.
Ein Theaterkritiker sitzt abends im Theater, schreibt anschließend seine Rezension bis 1 Uhr bei einem schönen Glas Wein. Dann steckt er dieses Rezension in den Briefkasten für die Rohrpost. Und am anderen Morgen um 7 Uhr ist der Text bei dem Redakteur in der Zeitschrift auf dem Tisch.
In Berlin steht die weltweit schnellste Rotationsdruckmaschine. Und Rundfunkpionier Hans Bredow spricht 1924 in der Funkstunde aus dem Vox-Haus.
Jedes Land wird durch Radio zu einem großen Hörsaal, in dem jeder, arm und reich, jung und alt, das hören kann, was ihm Freude macht oder Vorteil bringt. Und dann die Kranken, die Krüppel und Blinden, die vom Leben so hart angefasst sind, ihnen erschließt sich wieder neues Leben. Sie stehen wieder mitten in der Welt der Geschehnisse, denen sie so lange entrückt waren. Licht und Wärme kommen wieder zu ihnen.
Ja, und das ist natürlich, trägt dann dazu bei, dass natürlich auch Lieder, also wie Claire Waldorf zum Beispiel, nicht nur jetzt in den Kabarets oder im Wintergarten zu hören waren, sondern die konnten ja auch zu Hause hören.
Was braucht der Berliner, um glücklich zu sein? Eine Laube, ein Zaun und ein Beet. Was braucht der Berliner, einen heurigen Wein, wenn vor ihm sein Weißbier steht?
Das sind aber alles zunächst einmal Ausdrucksformen einer Massenkultur, Unterhaltung. Also das, was man dann die Roaring Twenties genannt hat, die Stadt hochattraktiv werden ließ, nicht nur national, sondern auch international. Parallel dazu aber auch eine hohe Akzentuierung der avantgardistischen Kunst, also etwa im Theater, eine neue Dramaturgie, Erwin Piscator, in der Literatur, die aufgrund des sehr trivialen Geschmacks des Hofes in Berlin nicht recht Fuß fassen konnte, wie ähnlich auch in der Malerei dieser Geschmack des Hofes sehr dämmend wirkte, also in der Literatur der Großstadtroman Döblin oder in der Musik Schönberg. Das heißt also, eine Unterhaltungskultur und avantgardistische Kunst sind zwei große kulturelle Innovationen der Stadt in diesen 20er Jahren.
Berlin ist das Zentrum. Die Leute kommen aus Wien, sie kommen überall her. Wer was werden wollte, musste nach Berlin. Also man fing in der Provinz vielleicht an, aber mit dem Ziel, irgendwann gehe ich nach Berlin. Und alles das lässt sich nur erklären, wenn man weiß, da ist doch die Qualität gewesen.
Berlin wächst auf weit über 4 Millionen Einwohner und zugleich auch die Infrastruktur. Der Flughafen Tempelhof geht in Betrieb. Die U-Bahn wird bis 1930 weitgehend auf den Stand ausgebaut, in dem sie sich heute präsentiert. Die S-Bahn wird elektrifiziert.
Es wird übrigens auch dort in der Zeit ein Stadtrat nach Berlin geholt, nämlich Reuter, der als Verkehrssenator das schwierige Amt hat, aus den Verkehrssystemen von 90 verschiedenen Städten, Gemeinden, Dörfern, Gütern in und um Berlin herum eine einheitliche Verkehrsstruktur zu machen, dieses Problem löst und von daher also ein großer Mann schon in der Weimarer Zeit ist.
Ernst Reuter, der erste Bürgermeister des späteren West-Berlins, gründet 1928 die BVG, die Berliner Verkehrsbetriebe, die damals noch Berliner Verkehrs AG hießen.
Diese Betriebe sind im Eigentum der Stadt und sie bringen, und das ist eine glückliche Zeit für den Kämmerer, sie bringen so viel Abgaben herein und Gewinne herein, dass Berlin aus diesen Abgaben wiederum Projekte finanzieren kann, die sie sonst nicht hätten als eigene Projekte, zum Beispiel im Wohnungsbau, vorantreiben können.
Auch das eine Wegmarke. Der soziale Wohnungsbau und die neue Sachlichkeit in der Architektur. Geprägt ist die innere Stadt bis dahin durch die um die Jahrhundertwende entstandene Blockrandbebauung mit bis zu 7 luft- und lichtarmen Hinterhöfen.
Eine Wohnung, in der in den 20ern eine Großfamilie lebte, ist heute manchem Studenten zu klein. Generell aber sind die zentralen Altbauwohnungen angesagter denn je. Weil viele der im Krieg zerstörten Hinterhäuser und Quergebäude nicht wieder aufgebaut oder später abgerissen wurden, ist auch die Luft- und Lichtarmut weniger dramatisch. Sanierte Altbauwohnungen in Friedrichshain, Mitte oder Prenzlauer Berg werden heute zu Preisen angeboten, die man auf dem Berliner Wohnungsmarkt bis dahin nicht kannte.
Ein Bild des Fotografen Willi Römer zeigt eine junge Frau in der Küche einer Mietskasernenwohnung. Daneben ein kleines Schwein, das in der Speisekammer wohnt.
Das, was er geführt hat oder fotografiert hat, sieht mehr nach einem doch bürgerlich-kleinbürgerlichen Haus aus. Und das heißt also auch in den Kreisen war die Not erheblich.
Die Wohnungsnot war so groß, dass nicht benutzte Betten stundenweise an Schlafgänger vermietet wurden. Bis zu 30 Personen lebten so in einer Wohnung unter schlechten hygienischen Bedingungen.
Gegen diese geringen Sonnenscheinsituation oder die Situation der, auch der feuchten Hinterhöfe wenden sich eben diese neuen Architekten, die also jetzt Siedlungen konstruieren. Die Hufeisensiedlung in Britz oder Onkel Toms Siedlung in Zehlendorf und viele andere mehr, die jetzt mit freistehenden Häusern operieren. Keinerlei Hinterhöfe zulassen, wo große dann doch Randbebauungen entstehen, wird der ganze Innenraum ohne weitere Bebauung gelassen. Das sind also luxuriöse Konstellationen jetzt im Sinne der Verwendung von Raum.
Architekten wie Walter Gropius, Maler wie Georg Kolbe oder Schriftsteller wie Franz Kafka kommen in die Stadt.
Sie müssen sich vorstellen, Berlin wird so eine Kulturmetropole, die, was wir uns heute vielleicht nicht mehr so richtig denken, vor allen Dingen in Skandinavien einen großen Einfluss hat, in Osteuropa einen großen Einfluss hat. Eine Metropole, die in einer Südorientierung, also es entsteht so eine Schiene Berlin, Dresden, Dresden-Prag, Prag-Wien. In dieser Zeit haben wir also hier eine Begegnung wichtiger Kulturorte. Ja, das ist die hohe Zeit und die hohe Zeit wird leider nur sehr kurz.
Die goldenen 20er, die ohnehin nur sehr eingeschränkt golden sind, enden 1929 mit der Weltwirtschaftskrise. Das Jahrzehnt beginnt mit Krawall und es endet mit Krawall. Es gibt Arbeitslosenunruhen. Ende 1932 sind über 600.000 Berliner ohne Arbeit. Die Reichsbevölkerung radikalisiert sich. Die Machtergreifung Hitlers ist nur noch eine Frage der Zeit. Schriftsteller und Journalisten wie Karl von Ossietzky oder Nelly Sachs, Else Lasker-Schüler oder Kurt Tucholsky, die den Mythos der goldenen 20er prägen, werden zum Schweigen gebracht. Der Fotograf Willi Römer darf nicht mehr verkaufen. Seine Agentur geht pleite.
Seine Bilder bleiben bis heute wichtige Dokumente der Zeit. Der 20er Jahre. Wild, voller Spannungen. Und mit einem Hauch von Gold.